RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe billigen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Laut Weimer soll für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen künftig ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt er Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. Die israelische Regierung hat weitere Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Insgesamt handelt es sich um 22 Bauprojekte. Sie sind nach Angaben aus Jerusalem zum Teil schon errichtet worden. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft betrachtet den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland als illegal. Inzwischen leben dort über 500.000 Israelis. Spitzenvertreter der Wirtschaft reagieren positiv auf die Ankündigung der Bundesregierung, schnell Wachstumsimpulse zu setzen. Der Bundesverband der deutschen Industrie spricht von einem guten und wichtigen Signal. Ähnlich äußert sich der Verband der chemischen Industrie. Union und SPD haben gestern im Koalitionsausschuss ein Sofortprogramm beschlossen, das noch vor der Sommerpause umgesetzt werden soll. Es sieht Steuererleichterungen für Unternehmen und weniger Bürokratie vor. Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Die Linie M17 pendelt nach Angaben der BVG auf dem betroffenen Abschnitt erstmal im 10-Minuten-Takt. Felix Moniak, RBB 24.
Die übrigen Straßenbahnlinien werden aber noch umgeleitet. Ab Samstag soll dann überall wieder Normalbetrieb gelten. Die Straße unter der maroden Wuhlheidebrücke war vor 10 Tagen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad und böiger Nordwest- bis Westwind. Aktuell haben wir in Berlin-Friedrichshagen 12 Grad und in Cottbus 13. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf sonniger bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad und stark böigem Westwind. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Morgen. Einfuhrzölle sind die Brechstange, mit der US-Präsident Trump die Welthandelsordnung wieder so hinbiegen wollte, dass sie seinen Vorstellungen entspricht. Unternehmen, die in den USA Gewinne machen wollen, sollten nach Trumps Vorstellungen auch da produzieren. Und um das zu erreichen, sollten Zölle ausländische Produkte so verteuern, dass sich die Herstellung in Amerika wieder lohnt. Erlassen hat Trump diese Zusatzabgaben aber ohne Beteiligung des Parlaments und genau deshalb droht sein Plan nun auch zu scheitern. Sebastian Hesse aus Washington erklärt die Hintergründe und mögliche Folgen.
Ein Bundesgericht in New York hat verfügt, dass Trump rechtswidrig gehandelt hat, als er seine Strafzölle im Alleingang unter Berufung auf ein Notstandsgesetz von 1977 verhängt hat. Um das Parlament umgehen zu können, hatte sich der US-Präsident auf den sogenannten International Emergency Economic Powers Act berufen. Dieses Gesetz erweitert die Befugnisse eines Präsidenten im Falle von ungewöhnlichen und besonderen Bedrohungen. So hatte Trump die Strafzölle gegen China, Mexiko und Kanada mit der Fentanyl-Krise begründet. Die chemischen Rohstoffe für das stark süchtig machende Opioid stammen oft aus China. Fentanyl wird in großen Mengen über die Grenzen zu Mexiko und Kanada geschmuggelt. Außerdem, so die Trump-Argumentation, stelle das US-Handelsdefizit ein nationales Sicherheitsrisiko dar. Das New Yorker Gericht befand, dass die Bedrohung für die USA nicht ausreichend begründet worden ist und dass das Notstandsgesetz nicht ausdrücklich Zölle vorsieht. Selbst wenn dem so wäre, müsse laut Verfassung bei Zollfragen immer der Kongress zustimmen, wie generell bei Steuern und Abgaben. Jetzt muss die Trump-Regierung vorerst einen Großteil der Trump-Zölle aussetzen. Das betrifft auch seine Bemühungen, bilaterale Handelsabkommen zu schließen. Allerdings handelt es sich um eine relativ niedrige juristische Instanz. Dass die Trump-Regierung die richterliche Verfügung aus New York anfechten wird, gilt als sicher. Geklagt hatten 12 US-Bundesstaaten, 2 davon werden republikanisch regiert.
Unser USA-Korrespondent Sebastian Hesse. Friedrich Merz hat in seiner Zeit als Oppositionsführer immer wieder gefordert, weitreichende Waffensysteme in die Ukraine zu liefern, damit die sich auch gegen militärische Ziele verteidigen könne, die auf russischem Gebiet liegen. Nun, als Bundeskanzler, will Merz solche Waffen gleich in der Ukraine produzieren lassen. Das hat er dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gestern bei dessen Besuch in Berlin zugesagt. Merz' Begründung: Russland wolle gar keinen Frieden und nutze angebliche Verhandlungen darüber nur für Geländegewinne. Der Kreml wollte das offenbar so nicht stehen lassen und kündigte anschließend an, eine russische Delegation könne am nächsten Montag schon in Istanbul erneut ernsthaft mit der ukrainischen Seite verhandeln. Unser Russland-Korrespondent Björn Blaschke ordnet die Aussagen ein.
Russlands Außenminister Lavrov deutete am Abend an, wie Moskaus Anforderungen für ein Friedensabkommen aussehen. Volodymyr Selenskyj und seine Regierung unterdrückten die russischsprachige Minderheit der Ukraine, was Russland nicht hinnehmen könne. Außerdem strebe Kiew in die NATO, was eine Gefahr für Russland darstelle, weshalb die Ukraine diesen Plan abschwören solle. Und sie solle die 4 Regionen, die Moskaus Armee bisher teilweise besetzt hat, komplett als russisches Territorium anerkennen. Das heißt, dass Russlands mutmaßlicher Anforderungskatalog an einen Frieden mit der Ukraine für Selenskyj kaum annehmbar sein dürfte. Aber die Ankündigung von Russlands Chefdiplomat Lavrov kam passend. Nach den Medienstatements von Bundeskanzler Friedrich Merz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Merz hatte erklärt, Deutschland und die Ukraine wollen zur Abwehr des russischen Angriffskrieges gemeinsam weitreichende Waffensysteme entwickeln. Darin sah Dmitri Peskow, der Sprecher des Kreml, Störfeuer für Friedensverhandlungen mit der Ukraine. An diesem Fall sehen wir, wie Deutschland und Frankreich um die Meisterschaft konkurrieren, bei der es um weitere Kriegsprovokationen geht. All diese Aktionen behindern natürlich die Friedensbemühungen. Und auch Außenminister Lavrov äußerte sich kritisch zur deutsch-ukrainischen Übereinkunft. Wenn ich das Gelesene richtig verstanden habe, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz, er habe die Finanzierung der Produktion von Raketen jeglicher Reichweite in der Ukraine gemeint. Die Belieferung der Ukraine mit deutschen Langstreckenraketen steht angeblich nicht zur Debatte. Das müssen wir überprüfen. Beides trägt zu Spannungen bei und fördert die Kriegsverlängerung. Demonstrativ zeigt Russland nun, dass allen Spannungen und Störversuchen Europas zum Trotz Moskau zu weiteren Friedensverhandlungen bereit ist. Zu altbekannten russischen Bedingungen und Forderungen.
Björn Blaschke war das. Pressekonferenzen, Nachsitzungen eines Koalitionsausschusses. Vor allem gegen Ende der Ampelkoalition gab es da selten viel Einigkeit. Umso mehr bemühten sich gestern alle Beteiligten bei Schwarz-Rot, ganz viel Harmonie zu verbreiten. Und das nicht nur für die Regierung, sondern gleich fürs ganze Land. Vieles solle besser werden und vieles auch sehr schnell, so der Tenor. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn hat für uns zugehört.
Es ist noch hell an diesem Abend Ende Mai, da ist das erste Treffen des Koalitionsausschusses schon vorbei. Danach demonstrieren die Koalitionäre Einigkeit und eine gewisse Eile.
Es geht jetzt Schlag auf Schlag, dass dieses Tempo auch bis zum Sommer genutzt wird, damit alle merken, es ändert sich etwas in unserem Land.
Wir wollen Deutschland nicht nur schneller und besser machen, sondern eben auch gerechter.
Tempo, Tempo, Tempo.
Der Grund für die Eile liegt auf der Hand. Bundeskanzler Friedrich Merz sagt es so.
Wir sind jetzt im dritten Jahr einer Rezession und da wollen wir so schnell wie möglich raus.
Deshalb will die Koalition vor allem wirtschaftspolitische Impulse setzen. Mit dem dem Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur, Steuererleichterungen für Unternehmen und mit vielen anderen Vorhaben.
Das Ganze muss jetzt in geordnete und vernünftige Gesetzgebungsverfahren gehen. Wir wollen hier nichts überhasten, aber wir arbeiten zügig. Und ich gehe davon aus, dass das ein oder andere von dem, was ich hier gerade vorgetragen habe, auch bereits am 11. Juli den Bundesrat erreicht. Aber hier gilt der Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Zwar hat die Regierung in den ersten 3 Wochen ihrer Amtszeit einige Gesetzentwürfe beschlossen, aber die meisten müssen überhaupt erst noch formuliert werden. Schneller will die Regierung sein, wenn es zum Beispiel um vereinfachte Genehmigungsverfahren geht. Bei den Steuererleichterungen für Unternehmen, die investieren, ist es wenigstens möglich, sie nachträglich zu gewähren.
Die Abschreibungen, die müssen bald verabschiedet und in Kraft gesetzt werden, weil sie sonst keine Wirkung mehr entfalten für das Jahr 2025. Die werden rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft gesetzt, die 30%.
Außerdem hat der Koalitionsausschuss dann auch noch ein Ergebnispapier mitgebracht. Darauf führt er fast alles auf, was schon im Koalitionsvertrag steht. Das ist ein bisschen viel, um es auf einmal anzugehen. Aber darum geht es vielleicht gar nicht, sondern eben um ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger. CSU-Chef Markus Söder beschreibt es so.
Das macht Lust auf mehr und Hoffnung auf Erfolg.
Und Hoffnung passt in die Jahreszeit, so kurz vor dem Sommeranfang.
Uwe Jahn war das aus dem Hauptstadtstudio. Der spanische Zughersteller Talgo ist hier in Deutschland kaum bekannt. Trotzdem hat er gerade einen Riesenauftrag aus Deutschland bekommen. Das Unternehmen Flix will sein Bahngeschäft ausweiten und setzt dabei unter anderem auf Technik aus Spanien. Informationen dazu von Christian Sachsinger aus Madrid.
Erst mit dem Börsengang 2015 wurde aus dem Familienunternehmen ein international agierender Konzern. Man trat nun gegen die wirklichen Riesen der Branche an und konnte 2019 Siemens und der französischen Alstom einen Großauftrag von der Deutschen Bahn wegschnappen. Die bestellte 15 ICEs mit der Option auf viel, viel mehr. Am Ende wurden daraus 79 Züge. Die Deutsche Bahn begründete den Zuschlag für die Spanier damit, dass die technisch besser und günstiger gewesen seien. Die Liste der Kunden und Länder, die Talgo beliefert, ist seitdem immer länger geworden. Aufträge kamen zum Beispiel aus Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten Staaten. Eine Spezialität von Talgo: Züge, die über Ländergrenzen hinweg auf verschiedenen nationalen Schienensystemen fahren können. Vielleicht war das auch das Argument für den neuen Bahnkonkurrenten Flix, der sich bei der Expansion in neue Märkte seit Jahren nicht bremsen lässt. Flix bestellte zumindest die Waggons für eine neue, ziemlich große Schnellzugflotte bei Talgo. Siemens wurde diesmal nicht völlig ausgestochen und produziert die Lokomotiven für die 65 neuen Flix-Züge.
Unser Spanien-Korrespondent Christian Sachsinger war das.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Der neue Film von Regiestar Wes Anderson ist ab heute in Deutschland im Kino zu sehen. Gedreht wurde er quasi hier um die Ecke im Studio Babelsberg. Unser Filmredakteur Alexander Soyer hat den phönizischen Meisterstreich von Wes Anderson und die anderen Neustarts der Woche gesehen.
Wo Wes Anderson draufsteht, ist Wes Anderson drin. Das gilt auch für den komplett im Studio Babelsberg entstandenen neuen Streich des für seine eigenwilligen, kauzigen und besonderen Erzählwelten berühmten Regisseurs. Der titelgebende phönizische Meisterstreich soll der größte Coup des von Benicio del Toro gespielten großindustriellen Korda werden, die Erschließung und Ausbeutung des fiktiven Phöniziens, das nicht wirklich etwas mit dem Gebiet zu tun hat, auf dem heute Israel, Libanon und Syrien liegen. Während Kordas Feinde immer wieder versuchen, ihn umzubringen, holt er seine entfremdete, in einer Klosterschule aufgewachsene Tochter zu sich, damit sie sein Vermächtnis antritt.
Seine Tochter Liesel.
Ich habe dich zur Alleinerbin meines Nachlasses ernannt. Wie du wohl eher früher als später sein wirst.
Warum? Unsere letzte Begegnung war vor 6 Jahren.
Ich habe meine Gründe.
Die da wären?
Meine Gründe? Die sag ich nicht.
Was genauso gut eine zynische Erkundung von Kapitalismus hätte werden können und es ganz weit im Hintergrund vielleicht auch noch ist, wird zu einem extravagant lakonischen Vater-Tochter-Schwank auf Phönizien-Rundreise durch wundersam kuriose Bühnenbilder. Mia Thrapleton als Cordas messerbegeisterte, selbstbewusste Tochter ist nicht nur eine Entdeckung, sondern mit das Aufregendste in diesem sehr, sehr typischen Wes Anderson-Film. Wieder einmal bevölkert mit einer ganzen Busladung Stars in Nebenrollen, die ihm dabei helfen, seine Fantasiewelt lebendig zu machen. Wer nicht genug von Wes Anderson bekommen kann, der kriegt hier das volle Programm. Und auch wenn Daueroriginalität auf Dauer eben nicht mehr originell ist, ein paar hübsche und lustige Momente hat der phönizische Meisterstreich dann doch zu bieten. Eine unter anderem auch queere Dreiecksliebesgeschichte in melodramatischen Zeiten der US-amerikanischen 1950er Jahre ist On Swift Horses. Und das hört sich leider nicht nur verkrampft an, sondern ist es letztlich auch. Eine Hochglanz-Romanverfilmung, die wunderschön aussieht und auch hervorragend gespielt ist von Jacob Elordi, Daisy Edgar Jones und Will Poulter, die alle in ihren Rollen auf der Suche nach Liebe und Freiheit sind, sie aber nie ganz finden. So richtig geht das allerdings nie auf, ist nicht glaubwürdig und verliert sich in romantisierender Dramatisierung. Mehr als Edelkitsch sollte man jedenfalls nicht erwarten. On Swift Horses. Saint X ist nicht mehr und nicht weniger als eine Hommage an den Autor eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, Antoine de Saint-Exupéry. Ein märchenhaftes, poetisch überhöhtes Eintauchen in eine wahre, kurze Episode seiner, wie er es selbst immer wieder nannte, eigentlichen Berufung und Leidenschaft, dem Fliegen. In den 1930er Jahren, als er als Postflieger arbeitet und dabei sein Leben aufs Spiel setzt, stürzt sein bester Freund, der Luftfahrtpionier Henri Guillaumet, bei einer Andenüberquerung ab und Saint-Ex macht sich auf die Suche nach ihm.
Saint-Exupéry, wenn Sie aufbrechen, um ihn zu suchen, werden Sie Ihr Flugzeug zerstören. Was denken Sie, hätte er an Ihrer Stelle getan?
Er hätte mich gerettet, Monsieur.
Louis Garrel spielt die Titelrolle, Vincent Cassel seinen besten Freund Henri und Diane Kruger dessen Frau. Den Absturz und diese große Freundschaft der beiden Flieger gab es wirklich, aber der französisch-argentinische Regisseur Sergio Aguero zaubert daraus in beinahe impressionistischen Bildern die Inspiration für Saint-Exupérys Geschichte vom kleinen Prinzen. Reizvoll erzählt, mit ein wenig zu viel Pathos, ist Saint-Ex ein von seinem Leben inspiriertes Bilderbuch und nicht zuletzt ein Denkmal für all die Piloten, für die Fliegen damals noch ein lebensgefährliches Abenteuer war.
Die Kino-Neustarts der Woche waren das mit Alexander Soyer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Wedding ist nicht unbedingt der erste Berliner Kiez, der Touristen und Besucherinnen der Hauptstadt zur Erkundung empfohlen wird. Dabei stehen seine zahlreichen Geheimtipps, gut sortiert und für alle zugänglich, online in einem prämierten Blog. Und das seit mittlerweile 14 Jahren. Der Blog heißt Weddingweiser und er verrät nicht nur, wo man im Wedding gut ausgehen kann, sondern bringt auch aktuelle Nachrichten aus dem Kiez. Unser Reporter Christoph Schrag hat den Gründer und Leiter des Weddingweisers, Joachim Faust, zu einem Spaziergang getroffen.
Wir stehen hier für das Vis-à-vis vor dem Kino Alhambra in Berlin-Wedding. Müllerstraße, Ecke Seestraße ist das. Und ich weiß seit neuestem, dass an diesem Flecken schon über 100 Jahre lang Filme gezeigt werden, nämlich seit 1912 schon. Woher weiß ich das? Aus einem Online-Magazin, das einzig und allein vom Wedding berichtet. Der Weddingweiser wurde gegründet, 99 Jahre nach der ersten Filmvorführung hier, von Joachim Faust. Hallo Joachim.
Hallo.
Wir machen unser Vis-à-vis heute in einem Wedding-Spaziergang mit dir, dem Gründer und Leiter vom Weddingweiser. Du hast diesen Spot ausgesucht hier vorm Alhambra. Warum?
Weil ich finde, dass die Müllerstraße das Herz des Wedding ist und die Ecke Seestraße ist, gerade auch weil hier so viel Verkehr ist, auch so die urbanste Ecke, wo man auch die verrücktesten Leute trifft und am meisten Bewegung hat im Wedding.
2011 hast du den Weddingweiser auf den Weg gebracht. Inzwischen ist das nicht nur ein Blog, sondern das ist ein Newsletter. Ihr habt außerdem Präsenzen auf Facebook, auf Instagram seid ihr. Was ist denn der Sinn und Zweck vom Weddingweiser eigentlich?
Der Sinn und Zweck war ursprünglich, und das hat sich auch im Kern bis heute so gehalten, die Vorstellung, dass das Lebensgefühl im Wedding ein anderes ist als das, was in den Medien über den Wedding verbreitet wird. Und dass sich das oft nicht deckt und dass man diesem Lebensgefühl, das eigentlich eine sehr hohe Lebensqualität in diesem Stadtteil ausweist, dass man dem Rechnung tragen muss in irgendeiner Form.
Dann machen wir jetzt mal Weddingweiser analog. Du nimmst mich mit auf den Spaziergang und wir gucken mal, wo wir vorbeikommen.
Ja, klar. Komm mit. Alles klar.
Gründer Joachim Faust führt uns die Seestraße entlang. Wir gehen nur ein paar Schritte, bis er auf die Tafel einer Bäckerei zeigt, die seiner Einschätzung nach ein Zeichen für den Wandel im Wedding ist. Es ist nämlich die Tafel einer veganen Bäckerei. Wir sind genau eine Straße weitergegangen, inzwischen an der Cornelius-Friedrichs-Straße, die Seestraße entlang. Und eine vegane Bäckerei hätte hier vor wie vielen Jahren noch keine Chance gehabt?
Vor 2-3 Jahren. Das ist tatsächlich eine völlig neue Entwicklung, dass der Wedding jetzt auch erfasst wird von Gentrifizierungstendenzen. Und allein schon der Straßenname Cornelius Friedrichs, der ist ja auch noch nicht allzu alt. Das ist eine Straße, die im Zuge der Dekolonialisierung umbenannt wurde.
Was erfahre ich denn alles eigentlich in Weddingweiser, in dem Online-Magazin über den Wedding?
Also im Weddingweiser gibt es nicht nur Nachrichten und Artikel über laufende Entwicklungen, sondern auch historische Artikel, Porträts, magazinige Texte, Kulturberichterstattung, also alles, was unser ehrenamtliches Team eben so auf die Beine stellt.
20.000 Follower sind das so rund bei Facebook, 16.000 bei Instagram, glaube ich. Und dann gibt es ja sicherlich noch viele, die ab und an mal in den Blog reinschauen.
Genau.
Sind das alle Weddinger?
Nee. Es gibt unheimlich viele Leute, die mal im Wedding gewohnt haben. Der Wedding ist eine Durchgangsstation für viele auf die erste Station in Berlin. Oder überhaupt in Deutschland. Es gibt viele, die hier aufgewachsen sind und später weggezogen sind. Und es gibt vor allen Dingen immer wieder neue Leute, die den Wedding ziehen. Also das ist ein ganz, ganz großer Umschlagplatz für ganz, ganz viele Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal mit Berlin in Berührung kommen. Und hier im Wedding ist das vielleicht erstmal die ganz harte Tour, um Berlin kennenzulernen. Aber es ist auch eine sehr herzliche Art, die die Weddinger haben. Die sind sehr umarmend, sehr authentisch und beurteilen und verurteilen auch niemanden.
Da sind wir irgendwo auch bei den Stereotypen, die es über den Wedding so gibt. Eine Zeit lang hieß es ja, der Wedding wird der nächste hippe Bezirk in Berlin. Nach meinem Eindruck behauptet das jetzt keiner mehr so richtig. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht, dass der nicht mehr hip geredet wird?
Es ist dem Wedding eigentlich ziemlich egal. Also dieses der Wedding kommt, hören wir seit 20 Jahren. Uns wird auch vorgeworfen, dass wir Treiber sind, der Mietpreisen und alles. Das ist aber totaler Quatsch, weil der Wedding liegt einfach sehr zentral. Er ist entdeckt worden als günstige Innenstadtlage von Immobilienspekulanten und das allein zählt. Also hier kann man auch inzwischen hohe Mieten verlangen und es ist eigentlich auch relativ egal, wie viel Dreck auf den Straßen liegt und wie viele vegane Konditoreien es hier gibt.
Joachim Faust stammt ursprünglich aus Bad Kreuznach, kam zum Studium nach Berlin und arbeitet heute für die Mitarbeiterzeitschrift eines großen Unternehmens. Über den Wedding hat er angefangen zu schreiben, als er 2010 ins afrikanische Viertel im Wedding gezogen ist. Seither lässt ihn das Thema nicht mehr los und er ist immer tiefer in den Bezirk eingetaucht.
Und zwar möchte ich dich gleich mal mit einem Bekannten bekannt machen, der Ur-Weddinger ist, türkischer Herkunft und ganz berühmter Breakdancer mal war und jetzt eine ganz bürgerliche Existenz hat mit Friseursalon und Backshop und ja, eigentlich urigster Weddinger ist im Vergleich zu mir. Ne?
Wir gehen wieder nur einige Meter weiter und treffen Niasi, der hier in der Seestraße inzwischen 2 Läden führt.
Hallo,
ich war mal als Ur-Weddinger hier angekündigt.
Sehr schön, sehr schön.
Also es geht auch darum, dass wir als Weddingweiser lokale Geschäfte unterstützen, neue Bars, neue Cafés, aber genauso wie den Backshop an der Ecke, wo jetzt auch Niasi und seine Familie im Kiez für gutes Gebäck und Brot und Brötchen sorgen. Das ist uns halt genauso wichtig wie die hippe Kulturlocation.
Niasi lädt uns direkt auf einen Kaffee ein, in seinem neuen Backshop.
Der Friseursalon nebenan gehört auch uns und es hat sich halt ergeben und dann haben wir uns gedacht, warum nicht? Probieren wir es mal. Wir wohnen ja auch hier, ist ja mein Kiez sozusagen, man kennt mich hier auch und dadurch hat sich das ergeben und wir probieren es halt. Aber läuft auch gut an.
Guckst du ab und zu mal in den Weddingweiser rein?
Sehr, sehr oft, sehr, sehr gerne. Wir unterstützen uns gegenseitig auf jeden Fall. Also ich finde Weddingweiser wirklich super toll. Ne? Also für die Leute, die Wedding nicht kennen oder für Touristen, wenn die da reingehen, dann wissen die, okay, hier in der Ecke ist im Kiez irgendein Shop versteckt, da schmeckt der Kaffee gut oder da schmeckt mal der Döner gut oder dieser Friseursalon ist gut. Also der hat schon wirklich viel getan für den Wedding, sag ich mal.
Ja. Oh,
Dachtest du, man hier eine Seestraße überhaupt?
Wir sind beim Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio heute mit Joachim Faust, dem Gründer und Leiter eines Online-Magazins über den Berliner Bezirk Wedding, der Weddingweiser. Und deswegen sind wir heute auch im Wedding mit einem Spaziergang unterwegs. Jetzt sitzen wir hier in einem Café an der Seestraße. Joachim, macht ihr seid ja ein Team, den Weddingweiser eigentlich so als Fans, also aus Liebe zum Wedding, oder denkt ihr da auch so wie Publizisten, also seht ihr euer Angebot auch als Beitrag so zum Lokaljournalismus?
Ja, wir sind auf jeden Fall ein lokaljournalistisches Format. Das hat sich so entwickelt, das kann man jetzt auch gar nicht mehr abstreiten, dass wir auch wahrgenommen werden wie ein lokaljournalistisches Format. Aber tatsächlich stecken dahinter überwiegend keine Journalisten, sondern tatsächlich Ehrenamtler, Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Wir verdienen damit auch kein Geld. Das würde auch ansonsten, glaube ich, auch Einfluss haben auf unser Angebot, was wir so bringen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das alles neben unserer Arbeit ehrenamtlich machen und das Geld, das wir durch Unterstützerabos verdienen, das reinvestieren wir dann wieder in Technik, in Serverkosten, ein bisschen in Merchandising. Aber im Großen und Ganzen kommt das dem Wedding dann auch wieder zugute.
Lokaljournalismus oder Regionaljournalismus hat schwere Zeiten. Wie kann man denn Lokaljournalismus, so wie ihr ihn macht, auf sichere Füße stellen?
Wir haben 2023 einen Online-Preis gewonnen für den besten Lokalblog. Denke auch deswegen, weil wir in eine Lücke vorgestoßen sind, die der klassische Journalismus ohne Not hinterlassen hat. Man hat ums Jahr 2000 herum einfach an der Stelle gespart und sich das, sich das gespart. Und in der Lücke sind wir tatsächlich groß geworden. Und ich glaube, der Unterschied ist der, dass man uns anmerkt, dass wir hier auch wohnen und nicht nur darüber schreiben. Ne? Und das, diese Nähe und auch, dass man von vor Ort berichtet, ich glaube, das ist etwas, da muss der Journalismus, wenn er im Lokalen wieder erfolgreich sein will, unbedingt nachlegen.
Ein Ort noch und dann?
Ja.
Okay, super.
Vielen Dank.
Wir verlassen den Backshop von Yasi und machen uns wieder auf den Weg die Seestraße entlang. Zuletzt hat der Weddingweiser hier als einer der ersten über den Wasserrohrbruch zum Jahreswechsel berichtet. Es erscheinen jeden Tag mehrere Posts bei Social Media. Also wie sieht so eine Arbeitswoche beim Weddingweiser aus?
Viel Austausch, viel Absprachen, Sachen, die werden langfristig geplant. Und flankierend dazu gibt es halt auch Sachen, auf die wir sehr kurzfristig reagieren. Einfach weil, wenn es passiert, sind wir oft die Ersten, die darüber berichten.
Also das heißt, ihr seid eigentlich rund um die Uhr auch als rasende Reporter unterwegs?
Ja, aber eigentlich sind unsere LeserInnen die rasenden Reporter, weil von denen kriegen wir ganz besonders viel Input. Also mehrere Anfragen pro Tag oder Hinweise.
Wohin sind wir unterwegs jetzt?
Wir laufen jetzt die Seestraße Richtung Plötzensee und Rehberge.
Und weil es dann doch schneller geht, fahren wir auch noch ein Stück mit der Straßenbahn. Wir sind beim Vis-à-vis vom RBB 24 Inforadio heute mit Joachim Faust vom Weddingweiser. Inzwischen sind wir an einem neuen Ort angekommen, eine Station Straßenbahn gefahren, die Seestraße entlang und jetzt sind wir am Plötzensee. Joachim, wo sind wir hier genau?
Wir sind hier in der Fischerpinte, einem der letzten wirklich authentischen Orte, die es im Wedding noch gibt.
Das ist ein Uferlokal jetzt hier, ne? Man kann hier durch den Zaun laufen, durch eine Tür durch und jetzt sind wir hier auf so Stegen und da sitzen schon die ersten Leute am Ufer und trinken was.
Und das gibt es seit über 100 Jahren, inklusive Bootsverleih. Also hier gibt es Ruderboote und Tretboote auszuleihen, mitten in der Stadt.
Was ist das Besondere an diesem Ort? Jetzt mal abgesehen davon, dass man den hier so nicht erwartet, neben der riesigen Straße.
Dass er sozusagen jeder Modernisierung trotzt. Also hier läuft immer noch die Schlagermusik. Hier gibt's immer noch, ohne dass das jetzt irgendwie aufgesetzt ist, immer noch das Schultheiß vom Fass, das Traditionelle. Und es ist ein völlig unaufgeregter Ort, der einfach so ist, wie er schon immer war und das hoffentlich auch noch ganz lange bleibt.
Jetzt mal mit Rückblick auf die ganze Arbeit, die du und das gesamte Team in den Weddingweiser reinstecken. Wenn du heute in dem Wedding ziehen würdest, würdest du den Weddingweiser nochmal gründen?
Ja. Also es gab nicht einen Moment, wo ich das bedauert habe oder gesagt habe, wir haben hier etwas losgetreten, was nicht mehr zu bändigen ist, sondern es ist im Großen und Ganzen, glaube ich, etwas, was jeder Bezirk verdient hätte in Berlin.
Danke, Joachim Faust, Gründer und Leiter vom Weddingweiser, zu finden bei Facebook, bei Instagram und in der E-Mail-Inbox als Newsletter und auf der Seite weddingweiser.de. Danke, Joachim.
Danke auch.
Ein Spaziergang durch den Wedding. Christoph Schrag war das im Gespräch mit dem Gründer des Blogs Weddingweiser, Joachim Faust.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A2 Richtung Berlin zwischen Ziesa und Wollin. Stau nach einem Unfall. Die rechte Spur ist blockiert. Daher Stau plus 20 Minuten. A9 Leipzig Richtung Berlin zwischen Kleinmarzehns und Niemeck ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle. Hier verlieren Sie etwa 10 Minuten ebenfalls. Stadtverkehr Berlin. In Reinickendorf ist die Markstraße stadteinwärts zwischen Pankower Allee und Holländerstraße nach einem Unfall gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Bornholmer Straße sind in Höhe Schönfließer Straße die Ampeln außer Betrieb. Bitte Vorsicht an der Kreuzung. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Aktuelles zur S-Bahn haben wir noch. Wegen eines technischen Defekts an einem Bahnübergang in Tegel kommt es bei der Linie S25 zu Verspätungen und Ausfällen. Und zur S1 durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.30 Uhr mit Werner Schoninger. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Urteil erstmal nicht in Kraft treten. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Tech-Milliardär Musk hat offiziell angekündigt, nicht mehr für die US-Regierung zu arbeiten. Er schreibt, sein Einsatz als spezieller Regierungsangestellter gehe planmäßig zu Ende. Musks Position in der neu geschaffenen Regierungsabteilung für staatliche Effizienz, DOGE, war von vornherein auf 130 Tage begrenzt auf Ende Mai. Zwischendurch hieß es aber, dass der Tesla-Chef weiter in Teilzeit als Berater von Präsident Trump arbeiten könnte. Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das Gebäude eindrangen. Von palästinensischer Seite heißt es, dass auch 2 Menschen erschossen wurden. Vertreter der Wirtschaft haben positiv darauf reagiert, dass die Bundesregierung Unternehmen schnell entlasten will. Entsprechend hat sich unter anderem die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie, Gönner, geäußert. Der Koalitionsausschuss hat gestern ein Sofortprogramm in Aussicht gestellt. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Schneller will die Regierung sein, wenn es zum Beispiel um vereinfachte Genehmigungsverfahren geht. Bei den Steuererleichterungen für Unternehmen, die investieren, ist es wenigstens möglich, sie nachträglich zu gewähren. Außerdem hat der Koalitionsausschuss dann auch noch ein Ergebnispapier mitgebracht. Darauf führt er fast alles auf, was schon im Koalitionsvertrag steht.
Der Streit zwischen der AfD und der Vermieterin ihrer Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf geht in eine neue Runde. Wie der Tagesspiegel berichtet, strebt die AfD eine Mediation mit der Eigentümerin des Gebäudes an. Laut AfD-Vorstandsmitglied Gottschalk geht man damit auf den Vorschlag des Landgerichts ein. Gestern ist bekannt geworden, dass die Vermieterin eine Räumungsklage eingereicht hat. Grund ist laut Gericht eine nicht genehmigte Wahlparty. In Brandenburg warnt die Polizei wegen des Feiertags heute vor Unfällen. Eine Sprecherin hat das im RBB damit begründet, dass am Vatertag traditionell viele Menschen und Kleingruppen unterwegs sind. Sie nannte Christi Himmelfahrt einen der einsatzreichsten Tage für die Polizei. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad und böiger Nordwest- bis Westwind. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 12 Grad und in Bernau 13 Grad. Morgen viele Wolken mit Schauern, im Tagesverlauf sonniger bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad und wiederum stark böigem Westwind. Die Zeit 9.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Dort, wo die Elbe in die Nordsee mündet, steht die alte Fischerstadt Cuxhaven. Heute ist sie und ihr Umland längst für mehr als den großen Hafen und für endlos scheinende Wiesen hinter den Deichen bekannt. Und genau dahin geht unsere Reise jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs am Feiertag. Ich bin Tina Witte. Die Nordseeküste gehört zu den Lieblingszielen für deutsche Urlauber. Und die finden in und rund um Cuxhaven einige Besonderheiten, wie den nur hier servierten Röhrkohl oder Krabbenpullmaschinen und. Michel Nowak ist in den nördlichsten Zipfel von Niedersachsen gereist.
So hört sich die Nordsee bei Cuxhaven an. Und so klingt es, wenn ein Kutter den großen Hafen verlässt. Aber auch das hier ist Nordseeatmosphäre. Direkt hinter dem Deich im Wernerwald, einem der wenigen Wälder in Deutschland, die direkt an die Nordseeküste reichen. Cuxhaven, eine Stadt mit gut 50.000 Einwohnern und einem eigenen Landkreis drumherum. Dieser nordöstlichste Zipfel von Niedersachsen soll speziell und einzigartig sein. Warum? Darauf wollen wir bei unserer Reise Antworten finden. Und eine hat vielleicht schon ganz am Anfang unserer Tour, eine 87-jährige Frau.
Mein Name ist Manja Freudenthal und als Cuxdern mache ich hier Stadtführung. Und ich bin in Cuxhaven geboren und bin am alten Fischereihafen groß geworden und aufgewachsen.
Den Aufstieg dieses Fischereihafens und seinen teilweisen Niedergang hat Manja Freudenthal miterlebt. Zu diesem Hafen nimmt uns die Cuxdern, das steht für echtes Cuxhavener Mädchen, jetzt mit. Riesig wirkt das Gelände mit endlos lang erscheinenden Backsteinhallen, den breiten Pflasterstraßen und natürlich großen Schiffen. Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Fischdampfern und Kuttern, wie Stadtführerin Manja Freudenthal sagt.
Die Kutter, die hier im Hafen liegen und ungefähr 24 Stunden auf Fischfang draußen sind mit ihren großen Netzen, die fangen Krabben. Höchstens ist etwas Beifang dabei. Und die Fischdampfer, die fangen eben Fische. Je nach Netzstärke ist es ein bestimmter Fisch. Schellfisch, Rotbarsch, Kabeljau, diese Art Fische. Und es gibt noch im Frühjahr eine bestimmte Zeit, wo Heringe gefangen werden.
Bis heute verfügt Cuxhaven über einen der größten Fischereihäfen Deutschlands. Mehr noch, die Fischerei hat die Stadt erst groß gemacht. Mehr als 70 eigenständige mittelständische Betriebe waren im vergangenen Jahrhundert hier tätig.
Wir hatten zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 20er Jahre, 23.000 Einwohner. Anfang 1900 waren es 10.000. Da sehen Sie, wie viel Menschen hierher gekommen sind, um in der Fischerei zu arbeiten.
Auch Manja Freudenthals eigene Vorfahren kamen in dieser Zeit nach Cuxhaven, erzählt die 87-Jährige, während sie an einem der Fischdampfer vorbeiläuft.
Mein Großvater, väterlicherseits, die Familie lebte in Stralsund. Der war also Ostseefischer mit einem Kutter namens Anna. Und da hat man ihm erzählt, dass hier viel bessere Fangbedingungen wären. Da hat er seine Familie, seine Möbel in den Kutter geladen und ist unter Segeln hierher.
Und deswegen sind Sie heute hier?
Genau.
All die alten Ecken des Fischereihafens kennt die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin genau. So hat sie auch etwas zu einem repräsentativ wirkenden Backsteinhaus direkt am Wasser zu sagen.
Das war das Verwaltungsgebäude. Dort bekamen die Seeleute, die Fischdampferbesatzung, ihre Heuer, ihren Lohn. Und was meinen Sie, wer stand da vor der Tür? Die Frauen. Die Frauen haben den Männern erstmal die Lohntüten abgenommen und haben geguckt, ja, das kriegst du als Taschengeld. Denn wir hatten hier ein richtiges Rotlichtviertel. Da haben die Seeleute mindestens in drei Reihen und auch Einwohner von Cuxhaven gestanden. Ist alles vorbei mit dem Niedergang der Fischerei hier.
Das finden Sie jetzt aber nicht so schade, oder?
Ach, das wäre auch was für die Touristen gewesen. Ja.
Längst ist das Geschäft mit den Urlaubern in Cuxhaven, heute werden jährlich rund 4 Millionen Übernachtungen verzeichnet, wichtiger als das mit der Fischerei. Nach einer weltweiten Reform des Seerechts Anfang der 1980er Jahre hatte sich die Fischereiflotte erheblich reduziert.
Da ist der ganze Betrieb her eingegangen. Heute haben wir ungefähr 40 Fischbetriebe, kleinere und größere ungefähr. Und es sind noch 1400 Beschäftigte hier am Hafen.
Immer noch eine große Zahl. Doch längst hat hier ein umfassender Umbau begonnen. Die Fischbörse, das Museum Windstärke 10 und die vielen Fischrestaurants sollen noch mehr Urlauber anlocken. Manja Freudenthal zeigt auf zwei Fischhallen.
Wie hier richtig was los war mit Auktionen und Fischverkauf, da haben die Spanier, die Portugiesen dort oben gewohnt. Jetzt wird das alles renoviert da oben und von fast Anfang, das sind zwei Geschäfte, die bleiben, bis dort, wo Balsen, dort soll das längste Hotel von Deutschland entstehen.
In einer 260 Meter Halle könnten sich dann Touristen einquartieren. Der Hafenumbau, er ist ein Mammutprojekt mit Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro. Und oft geht es vielen Cuxhavenern nicht schnell genug voran. Anja Freudenthal, auch mit 87 Jahren fit und energisch, läuft in Richtung Leuchtturm und weiter zu einem Wahrzeichen der Stadt, einem besonderen Holzbauwerk im Nordseewasser, der Alten Liebe. Später wollen wir sie dort wieder treffen, doch jetzt ist der langgezogene Strand von Cuxhaven unser Ziel. Wie es sich für die Nordsee gehört, geben Ebbe und Flut hier den Takt vor. Grob gesagt ist das Wasser 6 Stunden zu sehen. Für die nächsten 6 Stunden zieht es sich zurück. Riesige Sandflächen liegen dann vor dem Strand frei. Ist das der Fall, dann startet Wattführerin Gabi, sie möchte von uns nur beim Vornamen genannt werden, zu einer Führung, möglichst barfuß oder in alten Sportschuhen.
Wunderbar warm, ne?
Der gemeinsame Spaziergang vor der Küste führt durch Sand und Schlick. Der habe sehr gute Eigenschaften, sagt Gabi.
Viele Leute da hinten in den teuren Hotels, die bezahlen viel Geld für eine Schlickanwendung, Schlickpackung. Ne? Und hier kann man das umsonst bekommen. Ne? Viele Mineralstoffe, Durchblutung wird gefördert, Pickel gehen weg. Haben die Kinder heute Morgen haben die mich gefragt, gehen davon auch Pickel weg? Ich sage, ja. Und haben die sich erstmal eingeschmiert. Ne?
Ähnlich wie in einem Moor saugt der Schlick allerdings manchmal Schuhe und Füße zunehmend in die Tiefe. Gabi erklärt, was dann hilft.
Meine Empfehlung ist immer, ihr müsst kleine Schritte machen, wenn es weich wird. Kleine Schritte machen und einfach zügig durchgehen. In dem Moment, wo man nämlich stehen bleibt, dann fängt der Fuß an, da drinnen zu kleben. Ne? Und dann lockert sich der Schuh. Auch große Schritte sind nicht so günstig. Manche sagen immer, ich will hier schnell aus dem Schlick raus. Ja, da machst du ganz große Schritte und auf einmal quatsch. Manche sind vom Gleichgewicht her schon ein bisschen ungelenker, sag ich mal. Die fallen rein. Wenn ich nach Neuwerk will und die fallen hier vorne rein, haben die schon gleich keine Lust mehr. Na, und dann muss ich die motivieren und sage ich immer, am Anfang, das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Jetzt haben wir nur noch 4 Stunden vor uns.
4 Stunden? So lange dauert nämlich die längste Wanderung durchs Watt mit der früheren Berliner Kita-Leiterin. Die führt dann auf die nahegelegene Insel Neuwerk.
Du kannst nur hinlaufen, weil dann läuft das Wasser ja schon wieder auf und dann kannst du nicht mehr zurück. Bleibst schön auf der Insel, ne? Entspannst, erholst dich auf der schönen Neuwerkinsel. Da gibt's 3 Gaststätten und abends fährst du dann mit dem Schiff wieder zurück.
Die gut 10 Kilometer lange Wattwanderung sparen wir uns heute. Stattdessen bleiben wir einige 100 Meter vor der riesigen Fahrrinne der Elbe stehen. Imposant anzusehende Frachtschiffe tanken sich dort von der Nordsee Richtung Hamburg und wieder zurück. Wattführerin Gabi ist von diesem Anblick immer wieder hingerissen.
Ich finde es irgendwie so irre, hier zu laufen und da vorne ist die Elbe und da fahren diese großen Schiffe. Ich finde das immer wieder irgendwie faszinierend, oder? Wir gehen jetzt auch ein bisschen näher an die Grenze ran. Da vorne kommt gleich die Grenze von Elbe und Wattenmeer. Ne? Aber es ist auch die Perspektive, wenn du mal auf dem Schiff fährst, auf der Elbe und guckst dann hier auf die Leute, die hier laufen. Das ist genauso irre, ne? Wenn man jetzt mit der Flipper zum Beispiel von Neuwerk wieder zurückfährt, dann finden das die Gäste immer so toll, dass dann hier oben das Watt ist, man läuft hier und da unten ist dann der Fluss.
Jetzt denkt Gabi den Blick aber erstmal genauer auf das Unten, das Watt. Als Wunderwelt bezeichnet sie diese einzigartige Landschaft, schon wegen der Vielfalt der tierischen Bewohner. Muscheln und Austern verstecken sich im Sand, Strandkrabben flitzen vorbei.
Je mehr die fressen, die pumpen sich auf und werden größer. Ich sage immer, das ist wie bei mir, ne, wenn ich zu viel esse, dann platzt auch meine Hose und dann brauche ich eine neue Hose. Und bei der Strandkrabbe ist das so, die verliert ihren Panzer, wenn die wächst. Dann nennen wir die erstmal Butterkrebse, weil die ganz weich sind. Ne, dann sind die besonders verletzlich. Das dauert eine kurze Zeit, dann entsteht aber wieder ein neuer Panzer, aber eine Nummer größer.
Noch viel kleiner sind die Wattschnecken. Vielleicht die häufigsten Bewohner. Zu Tausenden leben sie hier, wohlgemerkt auf jedem Quadratmeter. Und Gabi kennt natürlich eine spannende Wattschneckengeschichte.
Dieses kleine Ding hier ist das schnellste Tier in unserem Wattenmeer. Die kann nämlich surfen. Und wie macht die das? Wenn die keine Lust mehr hat, dass wir hier morgen wieder rumtrampeln, dann wartet die, bis die Flut wiederkommt. Dann macht die so einen kleinen Schleim, wie so eine Kaugummiblase. Und dann heftet die sich unten praktisch an das Wasser an. Und dann surft die mit dem ablaufenden Wasser wieder raus. Dann frisst sie diesen Schleim auf, dann lässt sie sich einfach an einer anderen Stelle niederfallen, wo sie weiß, dass wir nicht vorbeikommen.
Verschiedene Arten von Wattwürmern, wie den gut 10 cm langen Seeringelwurm, gräbt Gabi noch aus. Und fast zum Schluss zieht sie aus einer kleinen Pfütze ein Algengewächs, das hier häufig zu finden ist.
Diese Pflanze hier heißt Meersalat, weil die wirklich an einen Kopfsalat erinnert so ein bisschen. Ne? Und der kann man wirklich klein hacken und kann man zum Beispiel ein Pesto mitmachen.
Oder auch pur dran knabbern und so ein bisschen salzigen Nordseegeschmack genießen. Zum Abschluss warten am Strand noch einige Wasserschläuche auf die Teilnehmer der Wattführung.
Hier ist die Fußwaschanlage und Duschen. Hier könnt ihr jetzt eure Füße sauber machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch duschen, aber so dreckig seid ihr ja nicht. Ne? Und das nennen wir die Fußwaschanlagen hier.
Richtig schön sauber sollen sie sein, die Füße. Denn vorbei an den typisch norddeutschen Cuxhavener Backsteinhäusern, schicken Hotelanlagen, später auch ausgedienten Wiesen und Feldern, geht es jetzt ein Stück landeinwärts. Eine echte Krabbenpoolmaschine wollen wir gleich anschauen. Vorher machen wir aber einen Zwischenstopp an einem Melkhus. Noch so eine regionale Besonderheit an der Küste. Melkhüser, das sind nämlich kleine Blockhäuschen, oft neben Bauernhöfen, in denen für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer Buttermilchgetränke, süße Speisen oder Snacks angeboten werden. Alles mit Selbstbedienung und Vertrauenskasse. Ein solches Melkhus steht auf dem Hof von Bianca Holst im Dorf Kappel, knapp 15 Kilometer südwestlich von Cuxhaven. In dem Holzbau gibt es so einige Dinge, die in Supermärkten eher nicht zu finden sind, sagt die Betreiberin.
Quark mit Sahne ist so ein Renner. Butterschmalz ist was, was man in der Form nicht überall kriegt. Oder von vielen Sachen gibt es dann so bestimmte Liebhaber, die sagen, die Buttermilch, da ist wenigstens noch Wumms drin sozusagen. Und nicht so eine dünne Plurre.
Beliefert wird sie von der kleinen Molkerei Hasenfleet ganz in der Nähe. Dort werden die Produkte teils noch wie in alten Zeiten gefertigt. Etwa mit durchaus historisch anmutenden Maschinen, sagt Mitarbeiter Carsten Schlepegrell beim Anliefern in Kappel.
Als Beispiel nur die Butter, dieses Butterfass, ist eins von zwei in Deutschland, sonst wird kein Butterfass mehr betrieben. Ansonsten das Buttermaschinen, die arbeiten etwas anders und das ist halt schon was Besonderes. Und das ist halt sehr, sehr selten noch und sehr einzigartig.
So eine Produktion kostet natürlich auch entsprechend mehr. Aber im Melkhus von Bianca Holst finden die originalen Nordsee-Milchprodukte ihre Abnehmer. Und der Laden muss wie die meisten der rund 30 Melkhüser auch kein komplettes Einkommen generieren, so Bianca Holst.
Ja, wir sind vor 13 Jahren hier angefangen, auf einer Weide, haben hinten selber Hühner, Laufenten, Ponys, Schafe, Meerschweinchen, Kaninchen und haben da Lust zu, aber sind jetzt kein Vollerwerbshof oder so, das ist Hobby. Mein Mann arbeitet in Bremerhaven. Ich bin eigentlich Arzthelferin und dann haben wir das Hobby so ein bisschen vergrößert.
Und weil der Laden eben nur nebenbei läuft, funktioniert, typisch Melkhus, viel in dem kleinen Häuschen über Vertrauen und Vertrauenskasse. Nur selten ist Bianca Holst selbst im Melkhus zu finden.
Funktioniert es denn eigentlich mit der Selbstbedienung oder haben Sie da nicht manchmal auch Angst, dass da auch was wegkommt?
Also tatsächlich, muss ich sagen, toi toi toi, ist bei mir bisher gut gegangen. Eine ältere Dame hat mal mehr oder weniger in meinem Beisein ein paar Socken für 2 Cent gekauft, in Anführungszeichen. Aber wir haben in der Nähe schon mal gehört, dass da welche stibitzen. Wir haben auch eine Kamera. Bisher bin ich ganz gut davon gekommen.
Das soll auch so bleiben. Eine Sache, die das Melkhus nicht anbietet, sind Fisch und hier typische Meeresprodukte. Darauf hat sich einige Kilometer weiter Kockens Krabbenbetrieb spezialisiert. In Spiekeneufeld verarbeitet das Familienunternehmen Nordseegarnelen, hier einfach nur Krabben genannt. Die gelten beispielsweise im Krabbenbrötchen als echte Delikatesse. Frauke Fitter, Tochter von Firmengründer Alwin Kocken, erklärt dort erstmal, wie aufwendig der Weg bis zu einem solchen Krabbenbrötchen ist. Denn das Fleisch der weniger als 10 cm kleinen Garnelen muss zunächst vom Panzer getrennt werden. Jeder, der schon einmal selbst Krabben, wie es heißt, gepoolt hat, weiß, wie mühsam und langwierig das ist. Früher eine Aufgabe für lange Abende, wie Frau Gefitter sagt.
Am Anfang war das dann ja noch üblich, dass die Krabben in Heimschälung, also in Heimarbeit, in Handschälung geholt wurden. Das heißt, die wurden dann, die Krabben in Schale, mit dem LKW zu den Leuten nach Hause gebracht und dann am nächsten Tag das Krabbenfleisch und die Schale wieder eingesammelt.
Kühlketten und Hygienevorschriften stehen dem längst entgegen. Deshalb hat Alwin Kocken schon in den 1970er Jahren eine eigene Schälmaschine für Krabben entwickelt. Eigentlich eine revolutionäre Idee. Als eine Art Panzerknacker vom Nordseedeich wurde der Unternehmer schon bezeichnet, sagt seine Tochter.
Es war dann angedacht, da hat er auch ganz oft drüber gesprochen, dass die natürlich in Serie geht und auch an andere Betriebe verkauft wird. Und wie hat er mal gesagt, er hat dann schon den Rubel rollen sehen, aber es hat sich nicht durchgesetzt.
Stattdessen wird heute der größte Teil der gefangenen Nordseegarnelen zunächst nach Marokko gebracht, dort von Hand gepult und dann wieder zurückgefahren. Der Grund? Die Ausbeute bei der Maschinenschälung ist um etwa ein Drittel geringer als bei der mit der Hand, so Unternehmerin Frau Gefitter.
Tatsächlich sind die Kosten, wo man sich das nicht vorstellen kann, mit dem Transport ins Ausland, der Auslandentschälung und dem Rücktransport geringer als die Maschinenschälungskosten.
Hier in Spiekeneufeld kommt aber trotzdem immer noch auch die Schälmaschine ihres Vaters zum Einsatz. Im Produktionsraum steht der Mannshohe Koloss aus Metall, Förderbändern und Leitungen. Mit Unterdruck werden die Krabben, laut Frau Gefitter, im Herz der Maschine in einer Trommel festgesaugt. Kleine Messer ritzen die Panzer dann auf und per Luftzug wird das Gehäuse davongepustet.
Und dann haben wir hier ein Förderband über das Krabbenfleisch. Hier bei uns nochmal in einen Nebenraum transportiert wird. Und da ist tatsächlich noch eine manuelle Nachkontrolle, weil doch immer noch mal ein Schwanzstück dran ist, ein Bein dazwischen ist, sowas.
Das aus tausenden Nordseegarnelen gewonnene Krabbenfleisch selbst hat durchaus seinen Wert.
Geschält kostet ein Kilo Krabbenfleisch, das wir hier vor Ort geschält haben, 89 Euro.
Konserviert in Zitronensäure und Salz wird das Krabbenfleisch dann verkauft. Oder aber gleich im Fischbrötchen mit Remouladensoße oder mit Rührei verzehrt. Frau Gefitter kennt noch eine andere Spezialität.
Es gibt hier noch so eine gestufte Krabben, heißt das. Also das ist praktisch so eine Suppe mit Krabbenfleisch. Ja, man kann auch sagen Krabben in Milch.
Krabben in Milch. Diese Suppe ist sicher Geschmackssache. So wie einige andere Nordseespezialitäten auch. Ein fast vergessenes Gemüse wächst da direkt auf den Salzwiesen vor den Deichen ein Stück weiter südlich, an der sogenannten Wurster Nordseeküste. Wie so oft wechselt das Wetter hier schnell. Der Wind lebt auf, Regen und sogar Gewitterwolken ziehen heran. Doch Gabi Brüning aus dem Ort Dorum nimmt uns trotzdem mit hinaus zur Ernte des Röhrkohls. Eigentlich ist sie Mitarbeiterin in einer Tankstelle. Aber zwischen Mai und Juni holt sie regelmäßig den Röhrkohl von den Salzwiesen. Zunächst muss sie die grünen Halme aber erstmal finden.
Er sieht ja schon aus wie Schnittlauch. Man muss da schon genau hingucken. Aber wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, dann weiß man das. Dann sieht man es von Weitem schon.
Gabi Brüning tritt an einen Büschel der auch Stranddreizack genannten Pflanze heran und zückt ihr Messer.
Der wird gestochen. Den nimmt man in der Hand und sticht unten am Boden so ein bisschen, so tief es halt geht, sticht man den ab.
Die Wurzel der mehrjährigen Pflanze bleibt so im Boden erhalten. Und überhaupt, es gibt strenge Auflagen, wer für die Röhrkohlernte zugelassen ist.
Wursterbürger dürfen das. Das heißt, sie müssen hier aufgewachsen sein, die dürfen das. Wenn ich den jetzt für mich stechen würde, ich dürfte den verschenken, ich darf ihn aber nicht verkaufen. Ich dürfte mich jetzt nicht auf dem Wochenmarkt hinstellen und den jetzt so verkaufen wie eigenes anderes Gemüse.
Auf Salzwiesen kommt der Röhrkohl übrigens auch im Binnenland vor. In Brandenburg bei Storkow ist die seltene Pflanze beispielsweise anzutreffen. Hier an der Küste ist er ein Gewächs des Wattenmeers.
Der gehört ja mit zum Weltnaturerbe, das ist Naturschutzgebiet, wo wir den stechen.
Öfter mal so hier?
Nee, so eigentlich nicht.
Das Gewitter treibt uns mit einem Korb voller Röhrkohl weiter nach Dorum. Das Ziel von Gabi Brüning dort, das einzige Gasthaus in Deutschland, das dieses spezielle Gemüse derzeit verarbeiten darf. Björn Wolters steht in der Küche und nimmt den Röhrkohl entgegen.
Das war so das erste Gemüse, was die hier so gegessen haben, die Wurster. Und es wurde dann mit fetten Sachen gegessen, also Speck, Mettenten etc. Wurde so ein bisschen gekocht wie Grünkohl.
Und warum darf der Röhrkohl hier im Restaurant zur Börse für jeden auf der Karte angeboten werden? Das geht auf eine Vereinbarung von Björn Wolters mit der für die Küste zuständigen Nationalparkverwaltung zurück. 4 Jahre dauerten die Verhandlungen. Im Gegenzug für mehrere Hektar stillgelegte Salzwiesen ohne Landwirtschaft kann der dort gestochene Röhrkohl nun verarbeitet werden. Björn Wolters hofft auf Nachahmer.
Weil ich möchte das gar nicht alleine vermarkten. Ne? Ich habe es nur schade gefunden, weil sonst wäre es wirklich vorbei gewesen.
Mehrfach wäscht Björn Wolters den gestochenen Röhrkohl. Dann serviert der Wirt ihn in verschiedenen Varianten.
Ich esse ihn am liebsten so ein bisschen roh und als Reibekuchen. Kartoffelreibekuchen, da kommt nur ein bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss und ein Ei rein. Und dann wird er einfach in der Pfanne ausgebraten und dann ist das ein unheimlich leckeres Gericht.
Für viele Menschen an der Wurster Nordseeküste gehört der Röhrkohl wieder zum Speiseplan dazu, sagt auch der ehrenamtliche Leuchtturmwächter Henning Siatz. Weil das Wetter wieder aufklart, schauen wir jetzt bei ihm vorbei.
Der Röhrkohl ist salzig. Das heißt also, wenn wir den im Mai gestochen haben, bringen den nach Haus, dann wird er kräftig gewaschen und wir frieren den ein. Und dann habe ich immer so 500 Gramm Packungen. Die braucht man nur im halben Liter Wasser zu kochen, ohne zu würzen. Und dann kann man eben alles Mögliche damit machen. Man kann eine Meerschwitze machen oder kann Fleisch dazu nehmen oder Fisch.
Eigentlich sind wir aber gar nicht wegen des Röhrkohls zu Henning Siatz direkt am Meer nahe des winzigen Orts Vremen gekommen. Uns interessiert hier vielmehr der gerade 10 Meter hohe, in den Farben schwarz und weiß gehaltene Leuchtturm. Kleiner Preuße wird er genannt. Und Leuchtturmwächter Henning Siatz weiß auch, warum.
Der Leuchtturmwärter des historischen Leuchtturms, der war etwa 1,46 Meter groß. Und wenn Sie nachrechnen, dann ist der Turm praktisch während des Deutschen Kaiserreiches hauptsächlich aktiv gewesen. Und hier in Bremen war eine Haubitzenbatterie zur Sicherung der Wesermündung. Und die Marinesoldaten, die sind immer zu dem Leuchtturmwärter zu Besuch gekommen, wenn sie mal irgendwas erleben wollten. Da gab es dann mal einen Grog umsonst oder gibt es einen Klönschnack. Und der Leuchtturmwärter war ein glühender Anhänger des Preußentums. Und er hat von sich dann immer gesagt, ich bin ein Litje Preuße. Und es ist also historisch so entstanden, dass der als kleiner Preuße bezeichnet wurde. Und jetzt ist das als Spitzname ganz nett.
Der aktuelle Turm ist genau genommen ein Nachbau. Seit 10 Jahren steht er an dieser Stelle. Das Original war in den 1930er Jahren demontiert worden. Heute ist das vom Bremer Heimatkreis betreute Gebäude vor allem eines, ein Ort zum Heiraten. Insgesamt allein im vergangenen Jahr fast 30 Mal, erzählt Henning Siatz, als er uns das kreisrunde und etwas beengte Turminnere zeigt.
Wir haben einen kleinen Tisch, wir haben ein Podest für die Standesbeamten, wir haben eine Ablage für Ringe hier.
Und wo sind die Gäste und die Trauzeugen?
Die müssen nicht sein. Ganz viele Paare kommen nur zu zweit. Und wenn, dann können die auch auf der Treppe stehen.
Bis zu 15 Menschen haben dann dort dicht gedrängt Platz. Vielleicht gerade, weil alles so übersichtlich ist. Der kleine Preuße hat heute Kultstatus bei Menschen, die eine Trauung mit wenigen Beteiligten wünschen. Bei der zweiten Ehe zum Beispiel, sagt Henning Siatz.
Und dann gibt es auch welche, die erneuern ihr Ja-Wort hier. Nach 10 Jahren, nach 20, nach 30 oder nach 50 Jahren.
Zum Abschluss geht es nun zurück zum Ausgangspunkt in die Stadt Cuxhaven. Die 87-jährige Stadtführerin Manja Freudenthal will uns noch einen letzten recht trubeligen Punkt zeigen. Am nördlichsten Punkt des Hafens steht sie an der Mündung der Elbe in die Nordsee. Auf einer Art riesigen Holzbalkon, genannt Alte Liebe. Es ist einer der beliebtesten Aussichtspunkte an der gesamten Nordseeküste. Und das aus gutem Grund, wie Manja Freudenthal sagt.
Hier fahren die Touristenschiffe ab zu den Seehundsbänken oder durch den Nordostseekanal. Hier gibt es Restaurationen und die Alte Liebe ist eben ein Aussichtspunkt, wo die Schiffe so nah vorbeikommen.
Ständig gibt es hier etwas zu sehen. Mehr als 30.000 große Tanker, Frachter und Kreuzfahrtschiffe passieren den Punkt auf ihrem Weg zwischen Hamburg und den Weltmeeren. Aber woher kommt der Name Alte Liebe für das zweigeschossige Holzbauwerk? Meine Freudenthal blickt weit zurück. Fast 300 Jahre, um genau zu sein. Damals sollte der neue Hafen an dieser Stelle nämlich vor Wellen und Fluten geschützt werden.
Da haben die Wasserbauingenieure, die hier von Hamburg eingesetzt waren, sich entschlossen, 2 Schiffe zu versenken, ein größeres davor mit Steinen vollzufüllen, dass sie nicht wegschwimmen, und mit kräftigen Pfählen umranden. Und das größere Schiff hieß Oliva. Und die Leute, die hier ja Platz nacken, die machten daraus Ole Leif. Und das heißt zurück übersetzt Alte Liebe.
Und irgendwie, so findet Manja Freudenthal, so wie viele andere hier auch, steht die oft renovierte, unverwüstliche alte Liebe für die tiefe Verbundenheit der Menschen zu ihren historisch anmutenden Krabbenkuttern, den markanten Leuchttürmen und dem ewigen Wechsel von Ebbe und Flut, hier rund um Cuxhaven an der Nordsee.
Das war eine Reise von Michel Nowak an die Nordseeküste von Cuxhaven. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Verkehrsservice und den Nachrichten. Ich bin Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A2 Richtung Berlin zwischen Ziesa und Wollin Stau nach einem Unfall. Die rechte Spur Richtung Berlin ist blockiert. Verzögerung etwa 30 Minuten. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin. In Reinickendorf ist die Markstraße stadteinwärts gesperrt und zwar zwischen Pankower Allee und Holländerstraße. Hier gab es einen Unfall. Und Prenzlauer Berg auf der Bornholmer Straße sind in Höhe Schönfließer Straße die Ampeln außer Betrieb. Vorsicht bitte an der Kreuzung Schönfließer. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Und aktuell ist zur S-Bahn wegen eines technischen Defekts an einem Bahnübergang in Tegel kommt es bei der S25 zu Verspätungen und Ausfällen. Zur S1 durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Werner Schoninger. In den USA hat ein Bundesgericht fast alle Zölle von Präsident Trump blockiert. Laut den Richtern überschritt Trump seine Befugnisse, als er mit Hilfe des Notstandsgesetzes den Kongress überging. Die Regierung legte schon Berufung ein. Pascal Küpper.
Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden. Also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt.
Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe in Höhe von 10% belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Als Vorbild nennt Weimar Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. Spitzenvertreter der Wirtschaft reagieren positiv auf die Ankündigung der Bundesregierung, schnell Wachstumsimpulse zu setzen. Der Bundesverband der deutschen Industrie spricht von einem guten und wichtigen Signal. Ähnlich äußert sich der Verband der chemischen Industrie. Union und SPD haben gestern im Koalitionsausschuss ein Sofortprogramm beschlossen, das noch vor der Sommerpause umgesetzt werden soll. Es sieht Steuererleichterungen für Unternehmen und weniger Bürokratie vor. Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG fahren seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams. In der Startphase gibt es bei der Linie M17 erstmal einen Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag überall Normalbetrieb gilt. Die israelische Regierung hat weitere Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Insgesamt handelt es sich um 22 Bauprojekte. Sie sind nach Angaben aus Jerusalem zum Teil schon errichtet worden. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft betrachtet den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland als illegal. In der Ukraine sind nach Behördenangaben bei neuen russischen Luftangriffen mindestens ein Mensch getötet und weitere verletzt worden. Die Drohnen haben demnach unter anderem die Stadt Bilupilja und mehrere Gemeinden in der grenznahen Region Sumy getroffen. Russland meldet wiederum ukrainischen Drohnenbeschuss auf etwa